Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Christian Demand, der ist Kunsthistoriker und Kulturphilosoph, Herausgeber der Zeitschrift Merkur. Guten Tag, Herr Demand.
Guten Tag.
Und wir haben gerade gesprochen über die Bilder, die jetzt in Gotha vorgestellt wurden, beziehungsweise in Berlin sind sie heute vorgestellt worden auf der Pressekonferenz, aber in Gotha geklaut worden, 1979. Und eins davon ist Ihr Lieblingsbild, haben Sie gerade gesagt, nämlich Antonis van Dyck, Selbstbildnis mit Sonnenblume.
Also nicht mein Lieblingsbild, das wäre gerade so affig zu sagen, ein Lieblingsbild, aber es ist tatsächlich ein eines, das mich immer wieder begleitet hat. Das Original hängt in England. Ich wusste gar nicht, dass es in Gotha eine Kopie davon gibt, wobei Kopie in dem Fall, da es aus der Werkstatt van Dycks ist, wahrscheinlich auf ein hohes Niveau schließen lässt. Mhm. Es ist also ein unglaublich, für mich unglaublich faszinierendes, berührendes Selbstbildnis, weil es van Dyck, also den Künstler, zeigt in einer
Pose. Ja, wie er hier so genau mit seinem Spitzbart so uns anschaut und seinen Locken eben dieser Sonnenblume gegenüber.
Genau.
Ja, was Kunst mit uns macht, darüber sprechen wir gleich, beziehungsweise eher am Ende der Sendung. Unser erstes Thema, die Grüne Woche in Berlin und die Proteste der Bauern hier in Studio 9 Deutschlandfunk Kultur. Heute hat in Berlin die Grüne Woche begonnen. Sie beginnt die Messe für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der weltweiten Agrarindustrie. Und die Bauern nutzen diesen Anlass, um zu demonstrieren. Neuerlicher Protest. Wir hatten schon Bauernprotest erlebt im Dezember beim Agrargipfel in Berlin. Jetzt sind sie wieder mit mehreren hundert Traktoren insgesamt in Deutschland unterwegs, vor allem wohl in Nürnberg. Das gibt uns Anlass, Herr Demand, über unsere Nahrungsmittel, unsere Lebensmittel mal nochmal nachzudenken. Denn es steht ja immer wieder schön auf den Plakaten der Bauern, niemand soll vergessen, die Bauern sorgen für das Essen. Und dieses Essen, das wollen wir, wahrscheinlich sind wir uns da einig, dass es so erzeugt wird, dass Tier und Menschen geschützt werden, Tiere geschützt werden, dass das Klima geschützt wird. Für wie viel Veränderung, denken Sie, müssten die Bauern bereit sein, um nachhaltig, ökologisch die Lebensmittel zu erzeugen?
Naja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das denkbar ist, es nachhaltig und ökologisch so zu machen, wie wir uns das vorstellen würden. Zum einen deshalb, weil wahrscheinlich sehr viel mehr gebraucht wird an Nahrungsmitteln, als sich in den kleinen Zyklen, bei denen wir dann wirklich Kontrolle darüber haben, herstellen lässt. Also der Düngergebrauch, Insektizide und solche Dinge sind ja nicht einfach nur hergekommen, weil alle gierig waren, sondern schlichtweg, weil Mengen gebraucht werden. Ich habe eine Zahl gehört von irgendwelchen 160.000 Schweinen pro Tag in Deutschland, die verarbeitet werden. Das kann man, also wenn man sich allein über diese Mengen anschaut, gibt es da Grenzen, glaube ich, für das Ökologische und Nachhaltige.
Stimmt, über unseren Fleischkonsum wollen wir gleich noch sprechen. Wir bleiben nochmal bei diesem Thema, wie sehen die Bauern ihre Art zu arbeiten? Ich habe es gesagt, im Dezember gab es den großen Protesttag. Viele Bauern in Berlin mit diesen großen Treckern und die Bundeskanzlerin, die gesagt hat,
das alles fordert sie heraus. Das heißt, wir haben auch ein gemeinsames Anliegen. Sie wollen Artenvielfalt, sie wollen genauso wie wir, dass wir uns dem Klimawandel stellen. Aber sie wollen eben, dass man es partnerschaftlich macht und so, dass der Berufsstand eine Zukunft hat.
Also der Berufsstand soll natürlich eine Zukunft haben und man soll nicht über die Bauern reden, sondern mit den Bauern. Das war das Anliegen im Dezember. Die Bauern sagen, wir bekommen einfach zu wenig Wertschätzung. Stimmt das?
Das kann ich nicht beurteilen, denn ich bin kein Bauer. Ich glaube nur, dass eine der großen Schwierigkeiten ist, dass wir gar nicht anders können, als über die Bauern und die Landwirtschaft zu sprechen in Singularen und sehr, sehr häufig dabei vergessen wird, wie unglaublich unterschiedlich dieses Bild ist. Ich bin also im Sommer war ich auf einer Veranstaltung einer Stiftung, der Alfred-Töpfer-Stiftung, die in Siggen an der Ostsee ein sehr großes Gut hat, das konventionell betrieben wird. Und bei dieser Veranstaltung ging es um Fragen der Landwirtschaft, Ökologie und genau um diese Interessenkonflikte. Und es war für mich extrem interessant zu sehen, wie dort eine Landwirtschaft ist, die ich, der ich selber aus Bayern komme, gar nicht kenne, weil die Flächen dort gar nicht zur Verfügung stehen. Das heißt also, wenn wir über die Landwirtschaft sprechen, ist die erste Frage die, also
welche Landwirtschaft meinen wir eigentlich?
Welche Landwirtschaft meinen wir? Und jede dieser Dinge hat eine vollkommen andere Problemlage. Die können aber andererseits, oder jedenfalls ist es ausgesprochen selten der Fall und möglich, ihren Hof nicht verlassen. Also es geht nicht sozusagen, ja, dann mache ich eben jetzt mal einen anderen Betrieb. Dazu braucht man Flächen, die gibt es da in dieser Gegend nicht. Also es ist schon eine extrem interessante, spezifische Form des Wirtschaftens, weswegen auch die, es wird ja dann sehr häufig die industrielle Landwirtschaft genannt, auch das nur sehr bedingt die Sache trifft, dass die effizient arbeiten und dass sie Technologien nutzen, das würde ich von Ihnen sogar erwarten.
Gut, das tun Sie ja tatsächlich auch. Vielleicht wäre es aber gut, wenn jeder von uns, auch die Menschen, die tatsächlich noch nie auf dem Bauernhof waren, dort mal vorbeigehen, so wie Sie es jetzt getan haben, diese Erfahrung für sich gemacht haben, dass eben wir alle, auch wir Bürger, wenn wir über die Bauern sprechen, ein Bild haben, worüber wir da sprechen.
Aber ja, und zum anderen dann zu sehen, was da eigentlich noch möglich ist. Es wird ja also in Verordnungen gesprochen. Da werden Regelsätze, Höchstwerte etc. festgelegt. Ich bin bei dem Menschen, der dort das Gut betreibt, mit aufs Feld gegangen und der hat mir halt erzählt, wo und in welcher Weise er, und übrigens durch Hightech, versucht, möglichst wenig von diesen Düngern und möglichst wenig von diesen Herbiziden zu verwenden. Und die Einsparnisse, die da möglich sind, sind sowas von unglaublich groß. Also das ist eine Kunst, die gelernt werden muss. Und ja, ich finde beides richtig.
Und
man muss Druck ausüben, weil wenn das Geschäft läuft, ohne dass Druck ausgeübt wird, dann läuft es einfach weiter.
Dann wird es einfach weiterlaufen, genau. Wir hören nochmal einen Bauern hier. Dirk Andresen ist es, ein Landwirt, der auch im Dezember beim Agrargipfel in Berlin war und in der ARD gesagt hat.
Wir kriegen eine Düngeverordnung in Deutschland, die uns letztendlich dazu zwingt, weniger zu düngen. Und wir haben praktisch dann weniger Weizen, der backfähig ist. Wir haben das Problem, dass wir letztendlich weniger Geld für den Weizen bekommen und nachhaltig eben auch die Existenz der Bauern bedroht bekommen, dadurch, dass auch weniger erlöst wird.
Also da schwingt so mit, wir haben zu wenig Geld, aber jetzt insgesamt, wenn man die Agrarausgaben der EU nochmal betrachtet, mit etwa 58 Milliarden Euro ist das jährlich aktuell fast 40% des EU-Budgets.
Aber der Punkt ist natürlich der, da liegt der Teufel im Detail, weil natürlich keiner von denen das Geld tatsächlich in Fülle bekommt. Es wird ihnen zugewiesen und dann einige bleiben auf der Strecke und es ist tatsächlich natürlich so, dass eine ganze Menge von Bauern, Bäuerinnen an diesen Umstrukturierungen extrem leiden. Und selbstverständlich, es jagt jetzt, und da ist natürlich ein Meinungsklima dafür verantwortlich, dass ich grundsätzlich begrüße, es jagt jetzt eine Verordnung die andere, nachdem lange Zeit wahrscheinlich die Verordnungswellen etwas weniger hoch schlugen. Und wenn ich einen Betrieb habe, einen landwirtschaftlichen Betrieb und investiere, dann ist mir auch daran gelegen, und ich hielte es nur für fair, wenn ich bei der Investition wenigstens mittelfristig abschätzen kann, die Regularien werden bleiben, wie sie sind.
Verlässlichkeit braucht man natürlich tatsächlich.
Ja, und da geht es aber wirklich um Kleinigkeiten, wie wir da damals gehört haben, also um Fragen, wie viel Quadratmeter pro Tier, wie hoch sind Mauern. Es geht also wirklich um solche Details. Ja. Und wenn sich das alle 10 Minuten ändert, und das ist das Gefühl, das sehr viele Landwirte haben, kann ich den Protest verstehen.
Eben haben wir über die möglichen Verpflichtungen der Bauern gesprochen, sich für eine ökologischere Landwirtschaft einzusetzen. Jetzt gucken wir mal auf uns, auf unsere eigene Verantwortung. Herr Demand, Sie haben eben schon gesagt, da geht es zum Beispiel um das Thema Fleisch. Wenn wir mal das Thema Billigfleisch betrachten, dann sehen wir, dass wir in Deutschland davon zu viel essen. Rund 60 Kilogramm im Schnitt pro Jahr. Da sagt zum Beispiel Greenpeace, das ist viel zu viel, die Tiere leiden sehr. Und Greenpeace sagt, man könnte zum Beispiel eine Abgabe auf Fleisch einführen, 50 Cent pro Kilo Fleisch und die Mehrwertsteuer für Fleisch und Milchprodukte auf 19% erhöhen, sodass das einfach teurer wird. Wäre das eine Möglichkeit, uns Verbraucher zum Umstimmen zu kriegen?
Naja, es wird ja auch eingewandt dagegen. Also zum einen, ich selber kaufe wenig Fleisch und wenn dann...
Sind Sie Veganer oder Vegetarier?
Nein, ganz im Gegenteil, ich esse ausgesprochen gern Fleisch. Aber ich esse wenig, weil ich das Gefühl habe, dass für den Preis, für den ich mir das oft leisten könnte, garantiert keine Qualität bekomme, die ich selber essen möchte und vor allen Dingen deren Folgen für die Tierhaltung etc. ich begrüßen würde.
Und dieser Verzicht fällt er Ihnen schwer?
Nein. Nee. Aber also wie gesagt, da muss ich nicht das Maß aller Dinge sein. Ich finde nur, wenn man sich die Preise anschaut, die da ab und zu in Rabattaktionen geboten werden, da kann man nur im Kopf schütteln, dass da überhaupt jemand dieses Zeug essen will. Also
Gut, passiert aber, wird gekauft. Und natürlich würde jetzt manch einer auch sagen, naja, ich möchte eben gerne Fleisch essen und ich möchte es mir auch leisten können. Und ich habe zum Beispiel nicht das Geld, jetzt bei größeren Biohändlern einzukaufen, wo es natürlich wesentlich teurer wäre.
Ja, aber dann muss man vielleicht nicht so viel essen. Also ich meine, wahnsinnig viel von diesem Fleisch ist ja zum Beispiel auf Fertigpizzen. Muss man eine Salami-Fertigpizza essen? Kann man nicht eine ohne? Also Aber wie gesagt, also das was Volkspädagogisches wollte ich jetzt gar nicht von mir geben. Die andere Sache, also diese Verteuerung, die führt natürlich dann dazu, dass die Sachen im teuren Segment ihrerseits relativ zu der Anhebung des Preises nochmal teurer werden. Also sollte man tatsächlich irgendeine Abgabe und die Mehrwertsteuer erhöhen, dann würden die Produkte, deren Abnahme wir eigentlich politisch befürworten würden, nochmal teurer werden und nochmal unerschwinglicher. Ich glaube nicht, dass das praktikabel ist.
Kann man tatsächlich drüber nachdenken. Im Gegenzug sagt Greenpeace, aber könnten wir dann andere Dinge günstiger machen, zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Gemüse senken oder vielleicht sie ganz Gemüse und ökologisch hergestellte pflanzliche Produkte ganz ohne Mehrwertsteuer verkaufen.
Ja, also klingt auf Anhieb plausibel, ja. Aber das...
Sowas passiert aber nicht. Die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die setzt eher sozusagen auf unser moralisches Gemüt, dass wir sagen, wir möchten uns dafür einsetzen, dass nachhaltig gewirtschaftet wird bei der Lebensmittelherstellung. Und sie hat eine Kampagne ins Leben gerufen, die heißt Du entscheidest. Wir hören sie auch noch mal kurz, was sie dazu sagt.
Die Erwartungen... Also das heißt, die verbale Aufgeschlossenheit von uns Verbrauchern geht leider einher mit einer stagnierenden Verhaltensresistenz. Das heißt, viel fordern, aber günstig einkaufen, irgendwann wird das nicht mehr funktionieren. Und das hat dann auch Auswirkungen, wenn man billig produzieren muss, um wettbewerbsfähig zu sein, dann hat das Auswirkungen für uns alle, auch für die Umwelt, auch für die Frage, wie Tierhaltung geschieht.
Also im Grunde höre ich da, dass sie sagt, wir müssen bereit sein, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben.
Ja.
Sind wir einverstanden.
Ja.
Aber macht sie sich dann nicht vielleicht doch ein bisschen einfach, weil sie sagt, gut, also ihr müsst dazu bereit sein. Sie hat ja verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel staatliche, verbindliche, kontrollierte Haltungskennzeichnungen zu schaffen und dass das auch im Supermarkt sofort sichtbar ist, was ich denn da jetzt gerade aus dem Regal ziehe, wie zum Beispiel das Tier gelebt hat, was ich jetzt gleich verspeisen möchte.
Also diese Diskussionen ziehen sich seit Jahrzehnten, wenn ich mich recht entsinne.
Erstaunlich. Oder? Dass das so schwer zu sein scheint.
Ja, aber das ist natürlich, hat natürlich damit zu tun, dass so wahnsinnig viele divergierende Interessen da im Spiel sind und dass nicht jede Form des Regulierens natürlich auch von Vorteil ist, weil das bedeutet dann wieder, es muss eine Bürokratie geschaffen werden, die das kontrolliert. Das ist auch teuer. Also wenn Sie sehr, sehr viele Siegel einführen, müssen Sie nachher wieder eine Industrie schaffen, eine Administrationsindustrie, die diese Siegel vergibt. Das Siegel, das dann vielleicht nach 2 Jahren verfällt, wieder erneuert etc. Das ist, also ich kenne es aus dem Bereich der Hochschulpolitik, wo alle gedacht haben, man sollte doch einmal schauen, dass möglichst kostengünstig und effizient gewirtschaftet wird, wogegen nichts zu sagen ist, aber es ist eine Industrie drumherum entstanden, die das kontrolliert, dass es auch tatsächlich kostengünstig ist und die ist ihrerseits überhaupt nicht kostengünstig und das scheint mir bei Landwirtschaft und Lebensmitteln durchaus analog zu sein.
Gut, das klingt jetzt so, als könnte man letztendlich gar nichts tun, weil man dann immer was Neues schaffen muss, was noch mehr Geld sozusagen kostet.
Nee, aber es ist natürlich auch nicht so, dass Frau Klöckner alles, was man sonst für ihre Arbeit halten mag, dass die ausschließlich die Verbraucher in die Pflicht nimmt. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Also sie macht sich da nicht einfach, aber sie hat sicherlich einen Punkt und der ist ja auch nicht von ihr. Also,
aber ich will nochmal Greenpeace einmal kurz hier zitieren. Diese Kombination von Tierwohlabgabe, also 50 Cent pro Kilo Fleisch und Umsatzsteuerreform, sagt Greenpeace, würde den Ausstoß von Klimagasen aus der Landwirtschaft um rund 8,8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr senken. Und das entspricht den Emissionen von etwa 3,5 Millionen PKWs.
Mag sein, aber sie würden sich ähnlich...
Eine Idee, über die man sich Gedanken machen könnte.
Ja, ich bin einfach erschlagen von der Fülle dieser Ideen, die ständig kommen und die sehr häufig mit einer Verteuerung zu tun haben. Ich würde sagen, da wäre es vielleicht angemessener zu sagen, lass uns auf das Tierwohl schauen und vielleicht über die Quadratmeter und die Art der Haltung sprechen. Das verteuert das Fleisch indirekt in jeder Weise, weil es natürlich die Betriebsführung anders gestalten muss. Dies hielte ich für sinnvoller, als auf das fertige Produkt noch was aufzuschlagen.
Gut, man würde das Geld ja aufs fertige Produkt aufschlagen, um das Tierwohl zu verbessern.
Ja, ja. Ob das dann ankommt, weiß auch kein Mensch. Aber...
Die deutschen Ermittler sollen im Kampf gegen Kindesmissbrauch deutlich mehr Möglichkeiten bekommen. Das hat der Bundestag entschieden und es geht da um einen Gesetzesentwurf, der auch verschärfte Regeln gegen sogenanntes Cyber-Grooming beinhaltet. Was heißt das? Cyber-Grooming? Das heißt also, dass Täter Kinder im Internet anschreiben mit dem Ziel, sie sexuell zu missbrauchen. Und schon der Versuch soll nach dem Willen der Bundesregierung künftig strafbar sein. Einer der Punkte innerhalb dieses Gesetzesentwurfs ist, dass die Ermittler sich künftig verdeckt mittels künstlich erzeugter Videos von sexuellem Kindesmissbrauch in Internetforen einschleichen dürfen sollen, also mittels computergenerierter Bilder. Wird das helfen? Wir hören mal den Kriminalhauptkommissar Michael Pinter vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg, mit dem wir gestern gesprochen haben.
Also für uns als Polizei wäre es natürlich ein richtiger Weg und ein guter Ansatz, dort wieder in so geschlossene Bereiche vorzudringen, wo wir jetzt natürlich relativ wenig Möglichkeiten haben, dass wir überhaupt in solche Zirkel reinkommen.
Herr Demand, das klingt plausibel. Gleichzeitig fragt man sich natürlich, ob die Polizei selbst jetzt kinderpornografisches Material hochladen sollte.
Ja, man fragt sich allerdings sicherlich auch bei Eindringen in extremistische Gruppen, wie viel V-Männer, Informanten, Leute, die dort eingeschleust werden, in welcher Form sie das, was sie dort an Unrecht aufdecken sollen, selbst begehen müssen, um sich das Vertrauen der Leute zu erschleichen. Das ist an sich nicht neu. Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit der juristischen Seite, was ich an der Geschichte besonders interessant finde. Wenn der Versuch, allein einen Chat zum Beispiel zu starten, an sich schon strafbar wird, dann sehe ich viel Arbeit auf Juristen vorkommen. Also ich halte die Rechtslage als solche für vollkommen nachvollziehbar. Ich habe selber einen 7,5-jährigen Sohn. Ich hätte überhaupt keinen Spaß dran zu wissen, dass von irgendjemandem über Social Media oder was auch immer angesprochen wird. Aber die Frage ist, wenn bereits das Ansprechen dann kriminalisiert wird, weiß ich nicht, ob das nicht übers Ziel hinausschießt.
Die Polizei sagt, sie hat da überhaupt sogar ein Problem von Anfang an, denn es gibt zu wenig Beamte, die tatsächlich im Netz unterwegs sind und die solche Delikte dann sehen und die Täter überführen könnten.
Das glaube ich gern. Ich bin auch, also man verfolgt es ja ohnehin mit als Mediennutzer, aber ich bin ohnehin mit den Beamten, Beamtinnen, die damit überhaupt zu tun haben, mit denen leide ich mit, weil das ist also, die müssen ja
sehr belastend.
Ja, also man hört dann immer irgendwelche abenteuerlichen 17 Gigabyte Material. Irgendjemand muss das ja auch zu Zwecken der Beweismittelsicherung auswerten.
Hui. Da kann die künstliche Intelligenz in Zukunft wohl helfen, die aber auch benutzt werden könnte, um eben Bilder zu verändern. Also authentisches kinderpornografisches Material, das mittels KI dann verändert wird, was die Polizei dann verwenden würde, um sich eben in diesen Zirkeln zu zeigen.
Ich habe vorhin in dem kleinen Beitrag in den Nachrichten gehört, Ultima Ratio, das halte ich für ein sehr wichtiges Wort dabei. Ich glaube nicht, dass man dies ständig verfügbar machen sollte und zu einem normalen Ermittlungsinstrument machen sollte. Das halte ich für ziemlich aberwitzig, aber ich glaube durchaus, dass es in diesem Umfeld, gerade wenn wir an die Größenordnungen solcher Fälle denken, Situationen gibt, in denen man sowas vermutlich erlauben sollte.
Aber wir halten natürlich im Kopf, dass der Besitz von Kinderpornografie immer strafbar ist, auch für Polizeibeamte. Und natürlich dürfen die Polizeibeamten auch keine Straftaten begehen.
Ja.
Also das Kinderhilfswerk, das Deutsche Kinderhilfswerk hat die geplanten Maßnahmen gegen dieses Cybergrooming als guten ersten Schritt bezeichnet. Von dort aus also erstmal ein Lob. In Gotha sind 1979 Gemälde geklaut worden aus dem Schloss Friedenstein in der damaligen DDR. Das war spektakulär, dieser Kunstraub vor gut 40 Jahren. Jetzt, heute, sind die Bilder in Berlin nochmal vorgestellt worden. Sie sind nämlich wieder da. Und wenn wir uns das hier angucken, zum Beispiel Antonis van Dyck, Selbstbildnis mit Sonnenblume, wir haben eingangs schon drüber gesprochen, dann ist das ein Bild, was uns sehr fasziniert, weil der Maler hier der Sonnenblume sozusagen entgegen, also er betrachtet eigentlich uns, aber die Sonnenblume ist wie ein Spiegel. Sie spiegelt ihn oder vielleicht auch seine Größe, Herr Demand.
Und sie ist auch ein königliches Motiv, also auch ein Herrschaftszeichen. Nee, das ist ganz toll. Das ist jemand, der man sieht einen jungen Maler, der weiß, was er wert ist. Mhm. Und der es uns sehr unmissverständlich mitteilt, dass er es weiß.
Also die Menschen in Gotha haben ja sehr, sehr gelitten, dass diese Bilder weg waren. Wir hören mal, was Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch gesagt hat, der selbst die Bilder in aller Farbe nie gesehen hat, sich aber erinnert, wie das war, als er sie dann wieder gesehen hat.
Als ich als erster Gothaer Bürger nach 40 Jahren die Bilder wieder gesehen habe, und sie auf jeden Fall vom Anschein her so aussahen wie diese Bilder, die wir in Schwarz-Weiß nur kennen. Das war sehr, sehr bewegend.
Sagt Knut Kreuch. Und eine Frau hier, die lange im Schlossmuseum Gotha gearbeitet hat, die 2 Jahre an diesen Gemälden vorbeigegangen ist und die dann weg waren, die sagt:
Ein absoluter Schock für alle Kollegen. Das wird man nie vergessen. Das ist ein Trauma. Damit haben wir die ganze Zeit gelebt.
Das war also ein Trauma, sagt sie, Herr Demand. Also da merken wir, Kunst hat eine enorme Bindungskraft.
Ja, ja. Also mich muss man für den Gedanken nicht begeistern, weil ich
begeistern vielleicht nicht, aber erklären. Wie kann das denn sein, dass man sein Herz so an Bilder hängt, an Gemälde, an alte Gemälde, 17. Jahrhundert?
Naja, warum sollte man sie an neue mehr hängen? Nein, es hat sicherlich damit zu tun, wo und wie man mit diesen Dingen aufwächst. Also wo man ihnen begegnet, in welchem Zusammenhang. Man muss, glaube ich, auch von begeisterten Menschen mitgeteilt bekommen, was daran Begeisterungsstürme auslösen kann. Es hat was Identitätsstiftendes. Ich meine, das ist ähnlich wie mit Architektur. Wenn Innenstädte, wie es ja auch in dieser Zeit, in der diese Gemälde geklaut wurden, ganze Innenstädte abgeholzt wurden, um dort andere Bauten hinzustellen, da gab es einen ähnlichen Frevel. Ich meine, bei Stadt leuchtet es einem sofort ein, bei Gemälden findet man es komisch. Das ist
ganz normal.
Ganz normal, ja.
Hans Holbein, Heilige Katharina zum Beispiel, gehörte auch dazu, also ein christliches Motiv. Vielleicht sind aber, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, bildende Kunst und Architektur, aber wir denken zum Beispiel...
Was das Identitätsstiftende angeht, der Punkt ist ja, also sowas ist natürlich eine ganz, ganz tolle Meldung. Es gibt Bilder dazu zu zeigen, es ist etwas, was man sofort übersehen kann. Also wir haben vorher über dieses Gemälde sofort sprechen können, obwohl wir wenig darüber wissen. Das kann man zum Beispiel über Stadtviertel weniger oder über den Abbruch einzelner Häuser. Mich persönlich begeistern Gemälde, mich begeistern alte Meister. Ich habe ein sehr enges Verhältnis dazu, ich kann also deshalb sehr gut nachvollziehen, warum anderen Leuten es auch so geht. Ich kann mich noch gut erinnern, dass 1988, wenn ich mich, ja, ich war 88 gewesen, 3 Dürer-Gemälde in der Pinakothek in München vor einem Säureanschlag nahezu zerstört wurden. Die sind, glaube ich, 10 oder 12 Jahre später wurden sie wieder restauriert, wieder an die Öffentlichkeit gingen die. Das hat mich extrem betroffen gemacht. Aber bei der berechtigten und nachvollziehbaren Begeisterung darüber, dass solche Dinge wieder da sind und dass sie bitte geschützt werden sollen, ist zur selben Zeit halb München abgerissen worden und deutlich weniger Leute haben sich darüber Gedanken gemacht.
Ein interessanter Punkt, aber ich würde Ihnen natürlich zustimmen. Auch mir geht es so, dass ich wirklich eine Bindung zu Bildern aufstehen lassen kann und dass es mir auch leid tut. Es gibt ja auch in Kassel der Jakobssegen, der mal mit einem Säureattentat angegriffen wurde im Schloss Wilhelmshöhe. Und das ist tatsächlich so, als würde so ein bisschen eine kulturelle Seele, die man so hat, angegriffen. Und dass gerade die Bilder so alt sind, würde ich auch sagen, ist auch das, was ihren Nimbus ausmacht.
Ja, aber wie gesagt, das kann auch mit zeitgenössischer Kunst gehen. Der Mensch, der damals, der war ganz offensichtlich pathologisch, war wirklich gestört, krankhaft gestört. Der hat als erstes in einer langen Reihe von, also kaum enden wollten, jahrzehntelangen Reihe von Gemäldeschändungen, Gemälde von Paul Klee zerstört. Also, und der Aufschrei war nicht weniger groß. Mhm. Nein, es ist eine Form der Brutalität und ein sich überheben über etwas, von dem wir das Gefühl haben, dass es dann vielleicht doch der Allgemeinheit in irgendeiner Form gehört.
Und das gilt dann auch für die Juwelen, die aus dem grünen Gewölbe geklaut wurden.
Aber ganz sicher.
Auf jeden
aber ganz
Fall.
Sicher. Ich bin kein sonderlicher Juwelenfan, aber auch da grauenhaft, ja.
Ja, die also August dem Starken, ja. gehört haben. Jetzt sind die Bilder wieder zu sehen. Die ganze Geschichte ist ja nach wie vor nicht aufgeklärt, der ganze Fall. Die Täter sind unbekannt, strafrechtlich ist die Sache verjährt. Wir wissen auch nicht, welchen Weg diese Bilder seit der Diebstahlsnacht genommen haben. Bin gespannt, ob da jetzt noch was Neues erzählt wird. Christian Demand, Herausgeber des Merkur. Und nicht nur das, sondern zurzeit auch Fellow am Archiv der Avantgarden in Dresden. Und Sie arbeiten, wie wir wissen, Herr Demand, zum Thema Wohnen. Und Sie haben uns auch schon gesagt, welche Beobachtung Sie da gemacht haben, nämlich, dass sich die Ästhetik des privaten Wohnens immer mehr in Richtung Hotel-Lounge entwickelt. Ist dem so?
Ja, nicht auf jeder Ebene, aber es gibt durchaus solche Entwicklungen. Gerade wenn man sich ambitionierte Einrichtungszeitschriften, Architekturzeitschriften etc. anschaut, also überall da, wo ein überdurchschnittliches Wohlstandsniveau zum einen und überdurchschnittliche geschmackliche Ansprüche visualisiert werden sollen, trifft man auf Wohnwelten, die kaum unterscheidbar sind von Hotels. Das ist ganz interessant, das fließt ineinander. Das ist
von guten
historisch
Hotels.
Von, ja, natürlich. Also ja. Es ist auch umgekehrt so. Also beide Ästhetiken beeinflussen sich. Was insofern historisch interessant ist, als zunächst mal im 19. Jahrhundert, als man erstmals systematisch darüber nachgedacht hat, wie Wohnung aussehen soll, was Wohnen ist, weil sich so unglaublich viel verändert hat in kurzer Zeit. Und weil so wahnsinnig viele Menschen zum einen plötzlich umgezogen sind, die ganzen Verstädterungsprozesse sind ja im 19. Jahrhundert, hat man ein sehr anderes Konzept von Wohnen entwickelt, zunächst mal, nämlich eines, dass die Wohnung als ein Rückzugsplatz vollständiger Privatheit, Behaglichkeit des Familiären profiliert und der in jeder Hinsicht auch unterscheidbar sein soll von öffentlichen Räumen. Das Innen und das Draußen ist die Welt, die ändert sich, die hat wahnsinnig viele Zumutungen und es gibt so eine Insel des Rückzugs und heute würde man sagen ein Hügelgedanke des 19. Jahrhunderts. Und aus dem heraus entwickelt sich eine Typologie des Wohnens und ein Nachdenken über Wohnen, in dem privat und öffentlich sehr stark getrennt werden. Und es ist schon im Laufe der Hügelgedanke, also die Welle einer nordischen Rückzugsästhetik, die man auch seit vielen Jahren beobachten kann. Naja, und was daran eben spannend ist, ist, dass sich diese Sache auflöst. Also schon während des 20. Jahrhunderts allmählich greift die Ästhetik dieses Heimeligen nach außen aus, indem zum Beispiel in großen Warenhäusern, die ja auch eine Erfahrung des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts sind und was völlig Neues, dann plötzlich Bereiche geschaffen werden, die genau kennzeichnen sollen, dass hier auch was Privates stattfindet.
Also
es ist nicht nur Geschäft, sondern genau.
Ja, also mit Tischen.
Genau. All diese Dinge, da dringt also dringt die Ästhetik und dringen die Gegenstände, die Objekte, die Art des Einrichtens des Privaten in den öffentlichen, kommerziellen Raum ein. Und umgekehrt schiebt sich das Öffentliche in das Private. Und dem nachzugehen macht wahnsinnig viel Spaß.
Also ein Hotel ist ja eigentlich ein Ort oder auch ein Hotelzimmer, in dem man sich relativ kurz aufhält und wo eben wenig persönlich ist und das auch oftmals ein bisschen clean wirken kann. So, ja, also gut geputzt und shiny und vielleicht hier ein Lammfell und dort ein heftiger, dicker Vorhang oder so, aber sonst relativ kühl. Insofern wundert mich, dass die Menschen das für ihre Wohnungen jetzt schätzen.
Nein, es ist immer noch nicht gesagt, ob sie es für ihre Wohnungen schätzen. Das Interessante auch an diesem Feld ist, man erfährt natürlich sehr wenig über die Wohnungen. Die realen. Man erfährt sehr, sehr viel über Bilder, die geschaffen werden, um Leuten das Ideale. Naja, nicht von diesen Wohnungen, sondern zum Beispiel, also wenn sie über Wohnen forschen, irgendeiner Form, und das glaube ich über die Disziplinen übergreifend so, ist die Problematik die, dass sie Diskurse studieren können und dass sie Bildwelten studieren können, aber dass sie ganz, ganz wenig aussagekräftiges Material über das reale Wohnen haben.
Ja, dann sollten sie sich journalistisch einfach verabreden mit vielen Wohnungsbesitzern und die besuchen.
Solche Dinge gibt es natürlich, aber es wäre ja interessant zu sehen, was die große Menge tatsächlich hat. Also es gibt das Interesse an der realistischen Abbildung des Wohnens. Das ist in den 70er, 80er Jahren deutlich größer gewesen als jetzt.
Ja. Trotz Social Media?
Trotz Social Media. Interessanterweise sind so bestimmte Dinge eben auch eine Form von Hotelästhetik, wenn ich es mal so nennen darf. Also etwas, was signalisiert, ich weiß Bescheid, ich bin weltläufig, ich bin mondän, ich reise gern, ich interessiere mich für alles auf der Welt. Dinge, die man damit ausdrücken kann, auch an Distinktionswünschen, die werden sehr häufig über so eine Ästhetik der gehobenen Hotel-Lounge gemacht. Und da sieht man dann wieder über Instagram etwa, wie die Leute sich selbst inszenieren in Räumlichkeiten, die so sind. Insofern ist die Zeit gar nicht so ungünstig, darüber informiert zu werden, wie die Leute tatsächlich wohnen oder zumindest, welche Bilder sie dann freigeben von diesem Wohnen und wie sie inszenieren.
Wo werden wir es lesen? Im Merkur?
Es wird im Merkur im Aprilheft ein Text entstehen und dann nochmal weiter. Also ich habe also dieses Forschungsprojekt heißt Home Stories und unter diesem Titel wird es laufend dann im eigenen Heft immer mal wieder was geben von mir auch.
Jemand, der sehr, sehr speziell gewohnt hat, war der Bischof Thebarts van Elst. Fließt das da ein in Ihre Forschungsergebnisse?
Ja, es fließt insofern rein, dass man sich zunächst mal überlegt, ist denn das Wohnen eigentlich noch irgendwas, was mit normativen Erwartungen verbunden ist? Und da würde man, wenn man die Literatur liest, im Grunde genommen eigentlich das Gegenteil erwarten. Also wenn ich eine Geschichte über das Wohnen, die ich vor kurzem gelesen habe, mit wissenschaftlichem Anspruch, 2006 erschienen, das schließt dann mit, die Zeit des Normativen ist vorbei. Heute geht es um individuelle Lebensgestaltung. Und wenn man sich dann solche Sachen anschaut wie Thebarts van Elst oder Yannis Varoufakis, der in einer Dachterrassenwohnung in Athen lebt, was auch nicht wirklich gutiert wurde von seinen Wählern, dann sieht man, dass durchaus über die Frage, wie die persönliche Lebensgestaltung, welche Formen sie annimmt, tatsächlich immer noch sehr, sehr rigide Vorstellungen herrschen, ja.
Rigide Vorstellungen. Gut, wir merken, wir hören davon noch mehr. Wie gesagt, Sie werden im Merkur darüber berichten. Kommen Sie wieder. Danke, dass Sie in dieser Stunde hier
waren. Danke für die Einladung.